möchte mit uns heute Morgen über Himmelfahrt nachdenken. Ich habe gesucht in meinen Unterlagen, ich weiß nicht, wann ich über Himmelfahrt gepredigt habe. Vielleicht liegt es daran, dass wir Himmelfahrt nie Gottesdienst haben. Am Donnerstag hat man keinen Gottesdienst und manchmal sind die Themen einfach anders. Heute Morgen möchte ich mal über diesen kommenden Donnerstag sprechen. Manche nennen ihn Vatertag, manche nennen ihn Männertag, aber eigentlich ist er dem Himmel gestiftet. Er ist dem Himmel gestiftet. Weil Jesus Christus nicht den Abschluss seines Lebens feierte, sondern er den Anfang seiner Ewigkeit wieder feierte. Als Mensch gewordener ist er in den Himmel gegangen. Ich möchte heute Morgen uns einen Text eines Wissenschaftlers lesen, der ihn auch selber verfasst hat. Und nachdem auch ein Evangelium benannt ist, das war Lukas, er war Arzt, er war Wissenschaftler. Und er hat ca. 60 nach Christus all das Geschehen um Jesus herum recherchiert und hat gleich zwei Himmelfahrtsberichte verfasst. Einen im Lukas-Evangelium am Ende seines Berichtes über das Leben von Jesus und einen stellt er an den Anfang der Apostelgeschichte, weil die Kirche Jesu Christi nach dem Weggang physisch von Jesus weitergelebt und überhaupt erst gestartet ist. Das ist das Geheimnis der Kirche Jesu. Sie ist nicht gestartet, weil Menschen eine Selbsthilfegruppe gegründet haben, sondern sie ist gestartet, weil Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und eine Gemeinde baut man nicht von der Erde her, sondern eine Gemeinde baut man vom Himmel her. Dein Leben ist nicht auf dieser Erde erstanden und erdacht, sondern vor Grundlegung der Welt hat Gott dich erdacht im Himmel. Alles geht vom Himmel aus. Deswegen betet Jesus nicht wie auf der Erde so im Himmel, sondern im Vaterunser heißt es, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf dieser Erde. Die Erde kommt danach. Und deine Zukunft ist der Himmel. Und du wirst mal den Engeln erzählen können und du wirst Fransen am Mund haben, weil die nicht begreifen können, wie ein Leben auf der Erde sich angefühlt hat. Aber du weißt es. Du weißt es, wie es sich angefühlt hat, mit dem Himmel zusammen dein Leben zu gestalten. Und Jesus geht in den Himmel und nun hören wir mal in Lukas 24, Abvers 50, was der Wissenschaftler dazu sagt. Und wenn du hier bist heute Morgen über Livestream und noch keine Bibel hast, bestell dir doch eine bei uns. Wir verschenken dir gerne eine. Wir ehren das. So viele Menschen haben in diesen Wochen nach Bibeln gegriffen, wo sie noch nie eine in der Hand hatten. Du sollst nicht zu kurz kommen. Lukas ist im Neuen Testament das dritte Evangelium. Und vielleicht schaust du da mal rein, wenn du eine hast, in das 24. Kapitel. Jesus, so schreibt der Wissenschaftler Lukas, Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Im Hebräerbrief heißt es einmal, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sein Wesen ist ewig, er ändert sich nicht, er ist derselbe. Und so hat uns dieses alte Wort vor 2000 Jahren von dem Gehen in den Himmel auch uns etwas zu sagen. Und ich bin ganz neu, als ich drüber nachgedacht habe, begeistert worden über das Evangelium, über das Wort Gottes. Und ich möchte mit uns drei Dinge heute Morgen aus diesen wenigen Versen bedenken. Das Erste, was uns beim Lesen dieses Wortes auffällt, ist der Vers 50. Und Jesus führte die Jünger aus der Stadt bis in die Nähe von Bethanien. Wir sehen hier, dass Jesus seine Jünger aus der Stadt führt. Nicht die Jünger führen Jesus, sondern Jesus führt. Bis in die Nähe von Bethanien, das widerspricht sich auch nicht. Andere Quellen besagen, dass er auf dem Ölberg in den Himmel gegangen ist. Der Ölberg liegt zwischen Jerusalem und Bethanien. Auf dem Weg nach Bethanien. Er kommt dort nicht an mit seinen Jüngern, aber er geht dorthin. Jesus führt die Jünger. Und das ist mein erster Punkt. Jesus führt die Menschen. Er führt dich. Er führt die Jünger. Lukas betont hier, er führt seine Jünger an diesen Ort. Der auferstandene Christus, das dürfen wir nicht vergessen, er ist auferstanden. Er hat den Herrlichkeitsleib. Er ist verwandelt. Er hat jetzt beides, Mensch und Gott, wieder erlangt. Er führt seine Jünger und das tut er bis heute. Das ist Jesus. Er führt Menschen. Er leitet Menschen. Menschen auf diesem Planeten sind nicht alleine. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Absicht. Er will dich führen. Er will dich leiten. Auch heute. Die Jünger erleben bis zuletzt das Wirken Jesu als Überraschung. Jesus sagt nicht, was jetzt kommt, sondern er nimmt sie und er führt sie. 3,5 Jahre sind die Jünger mit Jesus unterwegs und sie erleben Abenteuer mit Jesus. Kann man ja gar nicht anders sagen. Wie viele Jahre bist du unterwegs mit Christus und war dein Leben mit Jesus oftmals ein Abenteuer? Ich muss sagen, absolut, absolut. Du kommst nicht drauf, du gehst im Leben und plötzlich erlebst du etwas und rückblickend sagst du, es ist atemberaubend, atemberaubend, was Gott vorbereitet hat. Und die Jünger erleben Abenteuer, aber sie sind nie allein. Er hat sie immer geführt. Er führte sie schon mal, indem er sie wegschickte. Ja, erinnert euch da, er sagt, fahrt schon mal mit dem Boot über das Wasser. Er führt sie. Er führt sie mitten in den Sturm ihres Lebens hinein. Das war absolute Überraschung. Der Wetterbericht des Sees Genezareth war anders. Und der Sturm kam plötzlich. Jesus führt Jünger Jesu in Stürme des Lebens hinein. Aber du bist nie allein. Er ist immer da. Er schickt sie weg, geht auf die andere Seite des Sees. Und die Jünger automatisch, dir geht's doch nicht anders. Sie sagen, super Jesus, du hast das schon alles im Griff, du wirst den Wetterbericht schon gelesen haben, es geht alles gut in meinem Leben. Und dann schlägt das Wetter um und sie bekommen Panik. Und Jesus, was macht Jesus? Hört er sich am nächsten Morgen die Berichte der Jünger an? Und er sagt, er schlägt ihn auf die Schulter und er sagt, oh Mann, ihr habt echt was durchgemacht letzte Nacht. Konnte ich ja auch nicht wissen, nicht, dass ein Sturm kommt. Tut mir echt leid. Komm, jetzt gehen wir weiter. Schwamm drüber. Was macht Jesus? Mitten im Sturm begegnet er den Jüngern auf dem See. Er nutzt solche Mittel, die Theologen und Wissenschaftler heute zum Schwitzen bringen. Wie kann Jesus über das Wasser laufen? Aber er tut es. Um deinetwillen, weil er dich liebt, weil du sein Jünger bist und weil er dich führt und weil du manchmal Dinge nicht verstehst. Warum, Herr, bin ich jetzt drin? Und Jesus sagt, vertrau mir einfach, ich bin da, ich helfe dir durch. Es gibt ein Ufer, an das du kommen wirst. Ich bin der gute Hirte. Jesus kam nachts in ihr Boot und lehrte sie Glauben. Er lehrte sie Glauben. Ich habe nie Glauben gelernt in Zeiten, wo es mir gut ging, immer dann, wenn ich herausgefordert war. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe folgen mir. Dinge passieren dir, die du nicht verstehst. Aber du legst dein Leben in die Hand Gottes und du weißt, er führt mich. Heraus aus Jerusalem, heraus aus dem schönen Gottesdienst, heraus aus der netten Gemeinde. Plötzlich ist alles anders. Das Wort mit dem C hat die ganze Welt umgewirbelt. Aber Gott sagt, ich bin mittendrin, ich bin bei dir, ich führe dich weiter. Und dann führt er sie und sagt später mal zu ihnen, geht zu zweit in ein jüdisches Dorf und predigt und heilt die Kranken. Wie muss den Jüngern zumute gewesen sein? Alter, das haben wir noch nie gemacht. Jesus, das hast immer du gemacht. Viel wird da nicht berichtet, was die Jünger dort erlebt haben. Aber am Ende kommen sie zurück und sagen, Jesus, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Viele Menschen in unserer heutigen Zeit sind offen und haben Fragen nach dem Evangelium. Und sie wissen einfach nichts. Ich habe einem älteren Mann in der Nachbarschaft erklärt, ich wohne da schon 16 Jahre. Ach, sagt er, ich bin ja schon über 80. Und wenn ich mal sterbe, was, Sie gehen auch ins Hospiz? Könnte ich dann auch mal Sie mieten? Ich sage, ja, ich komme zu jedem, der mich ruft. Ja, da sind Menschen, aber ich bin ein Heide. Ja, das spielt keine Rolle. Menschen wissen nicht, was Christen für ein Potenzial haben. Deswegen lass uns die Augen aufmachen und da, wo wir mit Menschen zu tun haben, nicht denken, ah, die wissen schon alles, sondern lass es uns erzählen, die gute Hoffnung von Christus und das Leben der Barmherzigkeit. Jesus fährt in den Himmel. Jesus führt die Jünger. Er führt sie hinaus und er lehrt sie zu glauben in allem. Lernt glauben, lernt danken, lernt auszuhalten. Der Unterschied in diesen Tagen ist derselbe wie in den Tagen der Jünger mit ihrem Jesus. Weißt du, dass du ein Jünger Jesu bist? Weißt du, dass du sein Nachfolger bist? Dann wisse, er führt und darum ist es klug herauszufinden, wie führt er mich. Das Einzige, was wir immer wieder prüfen müssen, ihr Lieben, ist, ob wir in der Arche sind. Die einzige Rettungskapsel Noahs war die Arche. Und Noah musste wissen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, reinzugehen. Die Tiere mussten es auch wissen. Und das war der Modus, um zu überleben. Und Jesus weist auf diese Geschichte mit Noah hin. Das hebräische Wort von Arche ist Kasten. Es ist ein Kasten. Und zuallererst, wer noch so eine Bibel hat in dieser Form, sieht doch aus wie ein Kasten. Du musst wissen, dass du da drin bist. Du musst wissen, dass du tief im Wort verankert bist. Das ist dein Kasten. Das ist deine Arche, die dir das Überleben garantiert in dieser Welt. Egal durch welche Herausforderungen wir gehen. Gott sagt, geh in die Arche. Geh ins Wort. Geh da rein. Und dann, na klar, ist die Arche auch das Bild für die Gemeinde. Taufe, sagt Petrus. Mach einen ganzen Schnitt mit Christus und sag, ich gehöre dir mit Haut und Haar. Und Einzeltaufen sind erlaubt, auch in der Elbe im Moment. Halleluja. Okay. Matthäus 28, 20. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dieser Kampf herauszufinden, Gott, du führst mich, wie führst du mich? Im April haben viele diesen Todestag, Sterbetag, Hinrichtungstag, muss man sagen, von Dietrich Bonhoeffer gedacht und gefeiert. Dietrich Bonhoeffer war ein Theologe im Dritten Reich, der sich dieser Diktatur widersetzt hat. Und wir haben kürzlich den Film, da gibt es einen guten Film drüber, auch wieder gesehen, wie er sich damit auseinandersetzt, mit genau diesem Thema, wie führt Gott mich? Bleibe ich in Amerika? Soll ich da bleiben? Kann ich da besser wirken? Gehe ich zurück nach Deutschland? Er ging und er wurde gehängt. Aber bis heute wird über ihn gesprochen. Bis heute lese ich seine Bücher. Bis heute werden seine Worte zitiert. Dieser Mann hat damit gerungen, was ist die Führung Gottes in dieser Zeit? Und er wusste, mein Gewissen gibt mir Führung. Und er hat gehandelt. Und Gott war da. Jesus ist da. Und das Zweite, was wir hier sehen, Matthäus 28 sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, Jesus segnet. Da erhob er die Hände, um sie zu segnen. Das ist ganz erstaunlich. Denn das tat nach jüdischer Tradition nur der hohe Priester, der eingesetzt war. Vermittler zu sein, über Jahrhunderte zwischen dem Volk Israel und den Menschen und Gott. Und am großen Versöhnungstag, einmal im Jahr, schlachtet der hohe Priester die Tieropfer und bittet Gott um Vergebung all der Schuld für die Menschen. Da musste Blut fließen, darauf können wir jetzt nicht eingehen, das ist mal ein anderes Thema. Und dann kommt er und dann erhebt er die Hände. Und dann haben wir im 4. Mose Kapitel 6 diesen aaronitischen Segen, der Herr segne dich. Und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Und als Jesus hier steht auf dem Ölberg, kurz bevor er in die Herrlichkeit geht, segnet er seine Jünger als das Opferlamm in eigener Person. Wer den Sohn lieb hat, hat das Leben. Wer Jesus nachfolgt, hat um Vergebung gebeten und ist in Christus durch seinen Tod versöhnt worden mit Gott. Und sein altes Leben hat er niedergelegt vor Christus und vor dem ewigen, allmächtigen Gott. Und wir tun es immer und immer wieder, um Vergebung zu bitten, nicht wahr? Und dann ist die Folge von echter Vergebung Segen. Segen. Jesus verabschiedet sich hier physisch aus dieser Welt, dass er die Hände über dir ausstreckt und dich segnet. Das ist sein Plan und das musst du glauben, das musst du erwarten. Jedes Mal, wenn du durch Herausforderungen gehst, dann wünsche ich dir, dass du diese alten Bilder aus dem Mittelalter von den gigantischen Malern siehst, wie sie dieses Thema verarbeitet haben, dass du erkennst, Gottes Hände zu dir sind ausgestreckt. Sie sind nicht mit einer Faust geballt, oh ihr gottlosen heidnischen Gläubigen. Sie sind ausgestreckt, um dich zu segnen. Und Jesus sagt, kommt doch her zu mir und nehmt mich doch an. Und dann erlebt ihr Segen. Segen für die Abiturienten jetzt, Segen für die Elfklässler hier in unserer Gemeinde. Ihr seid die Gestresstesten in diesem Moment. Segen für die Alleinerziehenden, die, ihr wisst, was ihr gemacht habt in den letzten 8 Wochen. Ja, Segen für euch, für die Lehrer, die als Sandwich da irgendwo drinstehen zwischen den Schaltzentralen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Menschen, die Geschäftsleute sind und ringeln, ihr, die ihr eure Jobs habt. Segen ist Gottes Plan. Ich möchte uns eine Stelle aus Hebräer 4 lesen. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also, jetzt kommt der Vers, voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus streckte zur Himmelfahrt die Hände auf dich aus als sein Jünger und sagt, der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir, die Weisheit sei über dir, er sei dir gnädig. Und er schenke dir Frieden. Das ist Segen. Ein Denken, ein Sprechen und ein Handeln seitens des allmächtigen Gottes für dein Leben behüten, versorgen, dir gnädig sein und dir Frieden schenken. Das sind die Versprechen Gottes für dein Leben. Und die sollen wir sehen, glauben und nehmen für unser Leben. Glauben heißt nehmen für unser Leben in unsere Situation. Aber Jesus segnete hier auch die Jünger quasi ein. Das war wie so eine Einsegnung zu einem Leben als Zeuge. Jetzt, und das glaube ich von ganzem Herzen, ist gerade nicht die Zeit von großen Veranstaltungen für uns Christen, sondern sei du ein Zeuge von Jesus. Lächle die Menschen an, liebe sie, ehre sie, ermutige sie, sprich mit ihnen, hör ihnen zu, bete im Stillen für sie, diene ihnen. Da, wo du bist, das ist Gottesdienst am Menschen. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Segen hat die genetische Eigenschaft, dass es verhungert, wenn wir es festhalten. Segen muss weitergegeben werden. Gib und es wird dir gegeben werden. Was du hast, gib weiter. Und drittens und zum Schluss, Jesus schenkt Freude. Das finde ich erstaunlich. Und Lukas, typisch Wissenschaftler eben, ohne emotional zu werden, ganz, ganz schmucklos, schreibt Lukas hier als Arzt die Fakten. Geht um Fakten. Das ist doch eine Tragödie, dass Jesus jetzt in den Himmel geht, wir Jünger sind allein. Aber wir sehen, sie feiern keine Pity-Party, sie feiern keine Mitleidsparty, sie gründen keinen Selbsthilfeverein, da ist kein Weinen, da ist kein Heulen, nicht mal von Thomas. Aber ich glaube sehr wohl, dass die Jünger nicht bescheuert waren. Die wussten ganz genau, jetzt ist eine endgültige Trennung vom irdischen, physischen Jesus. Das war ihnen klar. Ich weiß nicht, wie du nachdem die Nachricht kam, wir können keine Gottesdienste mehr feiern gemeinsam, wie du drauf warst innerlich. Hast du eine Selbstmitleidsparty gefeiert oder hast du geheult und Geschirr zerschmissen? Aber du wusstest, physisch ist das jetzt so. Aber in meinem Herzen kann ganz große Freude aufkommen, weil die Gemeinde Jesu nicht von einem Reich dieser Welt ist. Nämlich Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. Christus hat uns erneuert, dieses ungeheuerliche Wort. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dem Spirit dieser Welt. Das ist unglaublich. Egal, wo du dich als Gemeinde, wo du dich bewegst, du bist Gemeinde in diesem Landkreis. Jetzt sehen wir uns wieder, herrlich, klar. Das ist auch das Ende dieses Textes. Aber was hier passiert ist, große Freude kommt. Große Freude. Ja, ich weiß, Lukas hat das Evangelium geschrieben und ist ein eigener Prediger und hat ein eigenes Ziel auch gehabt. Und das Evangelium startet mit großer Freude in Bethlehem. Und sein Evangelium endet mit großer Freude am Ölberg. Das war dem Lukas 30 Jahre nach dem Geschehen persönlich bewusst. Das Evangelium von Jesus Christus. Und weißt du das noch? Ging es dir auch so, als du zum Glauben kamst? Ich weiß noch, ich hatte das Gefühl, ich habe es dann auch meinen Eltern gesagt, immer und immer wieder, ich hatte das Gefühl, als als Christus in mein Leben kam, das war so ein Seelsorgetreffen mit meinem Jugendleiter. Und dann ging ich nach Hause und ich war so happy und glücklich, hätte über einen Laternenmast springen können. Ja, ich stand da mit 14 Jahren. Ich dachte, ich könnte hier drüber springen. Ja, irrsinnig, damals in der DDR. Aber so ein Gefühl hatte ich voller Freude. Ging es dir auch so? Bist du, als du echt zu Christus kamst, mit Freude ins Leben gestanden? Diese Menschen, die zum Glauben kommen, auch jetzt in unserer Zeit, die sind nicht zu bremsen. Da stehst du da und denkst, oh meine Güte, so viel Überschwängliches. Jeder muss sich jetzt bekehren und die ganze Nachbarschaft. Und man stellt ein Megafon hin. Ja? Man weiß nicht, wohin mit dieser Freudenenergie, wenn Christus in das Leben kommt. Aber diese Freude hält bei der Himmelfahrt. Und diese Freude hält, die wünsche ich dir auch, weil sie ist da. Die Freude ist da. Das ist das Programm Gottes. Johannes 16 erfüllt sich. Auch ihr habt nun Traurigkeit, sagt Jesus, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Von jetzt an sind Friede und Freude im Heiligen Geist Kennzeichen der Jünger und das Warten auf seine Wiederkunft. Das sind die Merkmale. Das wünsche ich dir, dass du dich daran erinnerst, weil man das ist Gottes Plan. Nicht heulen, nicht jammern, nicht klagen, nicht schimpfen. Freude und Frieden sind die Qualitäten, die Gott uns schenkt. Egal durch was du gehst, egal wo du stehst, Freude und Friede. Ich lese uns noch etwas, Römer Kapitel 5, ab Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, du hast Jesus angenommen, ja, das bist, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben haben wir Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht aber allein das, nicht nur rühmen und freuen, sondern wir rühmen uns auch in unseren Bedrängnissen, in unseren Wehen, in unseren Schwierigkeiten, da wir wissen, dass die Schwierigkeiten Geduld bewirken. Dass die Geduld aber Bewährung und die Bewährung bringt Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir lesen hier von Friede, von Geduld und von Freude im Heiligen Geist. Ich möchte uns als Pastor bitten, als Christen in diesem Landkreis, in dieser Pandemiezeit, nicht auf die zu hören, die jetzt aufrufen, auch an christlichen Sektoren, zu Widerstand und zum Beten gegen den Antichristen und was man alles jetzt tun müsste. Und die erklären, dass die Welt jetzt zu Ende geht. Die Welt wird eines Tages zu Ende gehen, aber nicht jetzt. Jetzt ist die Zeit, dass wir in Freude und Frieden, in Geduld ertragen und treu unseren Weg mit Christus gehen und ein Zeuge sind. Unser Auftrag von Gott ist, die Freude rauszulassen und für unsere Regierungen zu beten. Halleluja. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dann lesen wir im Predigttext, gehen die Jünger zurück nach Jerusalem. Eigentlich ein ganz bewegendes Bild, wenn wir da mal genauer hinkommen. Und jetzt bin ich beim Schluss. Aus den schockierten, ängstlichen Jüngern, die mit der Kreuzigung Jesu überfordert waren und alle Hoffnung begraben wollten, sind jetzt nach 40 Tagen freudige, zuversichtliche, gehorsame Mitarbeiter geworden. Darf ich das nochmal sagen? Verzweifelte, frustrierte, traurige, desillusionierte Jünger sind nach 40 Tagen in Gemeinschaft mit Jesus, mal hier, mal da, vom Hören, das Verarbeiten des Evangeliums, rein in die Arche. Freudige, zuversichtliche, gehorsame Mitarbeiter geworden. Das Wirken Jesu in unseren Herzen macht das möglich. Und darauf vertraue ich, dass die Gemeinde Jesu wächst, auch in diesen Zeiten. Weißt du, dass diese Zeit vorbeigeht und dann kommt die nächste Zeit. Und die Gemeinde Jesu, die geht linear auf die Wiederkunft von Jesus Christus zu. Und dieses Bild gewinnt an Weite und Tiefe im 53. Vers. Sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Ich wünsche dir das nicht nur diese Woche. Ich wünsche dir das den Rest deines Lebens, dass du den Herrn preisen kannst, dass du dir die Freude holst, dass du weißt, Jesus führt mich, Jesus segnet mich und Jesus erfüllt mich mit Freude. Und dafür möchte ich beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in Zeiten wie diesen leben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du ein ewiger Gott bist und dass du keine Seite hast, wo du dich plötzlich änderst, du bist derselbe. Wie damals vor 2000 Jahren. Und heute Morgen dürfen wir im Glauben hineingehen in den Raum des Geistes und Jesus sehen, wie er dasteht und wie er zu uns spricht und uns führt. Jesus, wir bitten dich, dass du uns das offenbar machst in unserem Leben, in Zeiten, wo uns die Fälle wegschwimmen. Ich segne all die, die in großen, tiefen Krisen stehen, jetzt in Jesu Namen, dass sie die Führung Gottes erleben, sehen, spüren, fühlen, wahrnehmen. Und an den Resultaten sehen, Gott hat Wunder getan in meinem Leben. Jesus sagt, ich führe dich. Und Jesus sagt, ich segne dich. Wenn du mich als Opfer für deine Sünden praktizierst, so bete ich das, dann sagt Jesus, dann segne ich dich. Bitte Gott um Vergebung. Komm, gib dir einen Ruck. Pack aus. Nimm Desinfektionsmittel und reinige die Oberfläche deines Lebens und die Tiefe deines Lebens und pack aus. Manche Menschen sind so gequält, weil sie ihren Rucksack von Schuld mit sich rumschleppen. Und Jesus sagt, da ist so viel Gnade am Kreuz. Es gibt nicht eine Schuld, wo meine Gnade nicht größer ist, um sie zu vergeben. Pack doch aus. Befrei dich doch, indem du sagst, Jesus, ich bring dir das, bitte vergib mir. Und dann sieh, wie die Hände von Jesus ausgestreckt sind, um dich zu segnen. Segen, 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 Wohlergehen, Versorgung, Friede in dein stürmisches Herz. Und dann zum Dritten sagt Jesus, lass dir die Freude nicht entgehen. In 14 Tagen feiern wir Pfingsten. Das Momentum, wo der Geist Gottes mit so viel Power und Freude ist da drin auf die Menschheit kam. Oh, ich bete für uns alle in Jesu Namen, dass sich dieses Schriftwort in unserem Alltagsleben erfüllt in Jesu Namen. Amen.